Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Dr. Biller weiß alles anders. Und ich freue mich, dass ich es heute wieder mit dem Karl zusammen machen kann. Und ich begrüße dich, Karl. Wo finde ich dich?
Ja, das ist wie beim Ostereiersuchen. Du findest mich direkt vor deiner Nase heute mal wieder.
Ja, ich gebe zu, das war ein lauer Gag. Wir sitzen zusammen in meinem kleinen Zimmerchen. Du hast wieder freie Sicht auf meinen Schrankinhalt. Und du siehst, ich habe nur sehr wenig zum Anziehen. Ne?
Ja. Ja, ich sehe es, ja. Aber es ist nicht viel Neues dazugekommen.
Erstaunlich, dass du das so schnell überblicken kannst. Ja, was tut man nicht alles für die Akustik? Da offenbare ich ja sogar hier die größten Intimitäten. Karl, du siehst super aus. Wie geht's dir?
Och, mir geht's ganz gut. Ich habe ja gerade mal ein paar Tage frei gehabt und das ja. Ist mir wahrscheinlich gut bekommen.
Ja, nee, wirklich. Das ist, wir haben uns ja auch eine Weile nicht gesehen. Haben viel über Remote gemacht, aber du siehst wirklich prima aus. Vielleicht solltest du mal so einen Podcast machen über gesundes Altern.
Das wäre doch die Longevity ist ja im Moment ganz groß geschrieben.
Genau, ja.
Können wir mal drüber nachdenken.
Vielleicht machen wir da mal einen Podcast.
Wenn, dann lade ich dich auf jeden Fall ein.
Ja, das wäre super. Aber jetzt mal zurück zum Ernst der Lage. Die Zeitumstellung, bist gut mit zurechtgekommen? Ist ein Thema für dich?
Ist ein Thema für mich. Ich finde es nicht gut, diese Zeitumstellung. Ich finde es ein Drama, dass die ganze EU das nicht möchte, aber trotzdem man sich nicht einigen kann, wie man das los wird, ja.
Ja, und im Endeffekt muss man dann auch sagen, ist doch auch egal, scheiß drauf. Dann behält eben jedes Land so seine Zeit, so wie früher. Dann musst du eben beim Verreisen so ein bisschen an der Uhr rumkurbeln.
Genau, also man wird wahrscheinlich, ganz Europa ist so groß, man wird einfach Zeitzonen einteilen müssen. Da kommt man nicht umhin.
Ja.
Und dann ist das Problem. Aber wer ist vom Tisch? Im Moment hat natürlich die EU noch ein paar andere Sorgen.
Ja.
Und da kümmert man sich nicht so richtig um die Zeit. Aber ich persönlich finde es wirklich nicht gut, auch für das, was wir heute besprechen wollen, das Thema Psyche, ist es, glaube ich, nicht gut mit dieser Zeitumstellung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne niemanden, der das gut findet. Kostenhaufen Geld für die Kühe ist blöd und für andere Tiere. Und also ich persönlich bin allerdings in diesem Jahr so richtig gut dabei, weil seit Wochen wache ich um 5 Uhr morgens immer auf. Und jetzt ist es dann 6. Super.
Das ist gut, ja.
Passt dann schon wieder.
Bist ein Gewinner.
Ja, genau. In der letzten Ausgabe meines Podcasts, da warst du ja leider nicht dabei. Da habe ich ja mit der Susanne Vogel gesprochen über das Thema Menopause. Da muss man ja auch sehr sensibel sein für das Frauenthema.
Ja, da hast du mich nicht gesehen, das verstehe ich. Du kennst mich halt auch schon ziemlich gut.
Ja, da kenne ich dich ja schon gut. Und die Ausgabe davor, da haben wir gesprochen über Cannabis, ne? Passend richtig. Jetzt zur Freigabe vom Cannabis, und haben über das Thema Mindset gesprochen. Und im Nachgespräch haben wir beide gesagt, irgendwie müssen wir da mal Ordnung schaffen. Es gibt ja neben Cannabis noch weitere Pflanzen, die auf Nerven und Psyche wirken und die total spannend sind. Aber wenn du das so durchliest, dann weißt du nachher gar nicht mehr, was du nehmen sollst. Es gibt unheimlich viele Pflanzen. Man kann sie schlecht einsortieren. Ein großes Problem ist, dass du ja im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel bei den Botanicals, da dürfen die Herstellerfirmen überhaupt nichts sagen, was so in Richtung Arzneimittel gehen könnte, also Richtung pharmakologische Wirkung gehen könnte. Und dementsprechend wird da so rumgeeiert. Da wird viel über die Pflanze gesprochen und über die volkstümlichen Namen. Aber was die eigentlich kann und wie die sich so differenzieren, das findest du auch im Internet nicht. Also nur schwierig.
Das stimmt, ja.
Ja, und es ist ja auch ein schwieriges Thema, weil sich das eben erstmal ist es ja wieder sehr individuell, aber das sagen wir ja oft. Ich habe neulich jemanden getroffen, der war begeistert von Rhodiola, Rosea. Ich bin auch von dem Rosenwurz total begeistert. Ist ja auch schön grün schon wieder geworden jetzt gerade. Es treibt jetzt wahnsinnig raus, die Pflanze. Und und er war ganz begeistert, dem hat es über eine schwere Zeit hinweg geholfen. Und er sagte aber auch, er hat es dann Bekannten empfohlen und die haben gar nichts empfunden. Das ist eben das Normale, das kennen wir ja.
Das ist immer so in der Medizin, letzten Endes, ja.
Dann haben wir es ja immer mit Pflanzenextrakten, also mit Vielstoffgemischen zu tun. Und dementsprechend ja, gibt es eben nicht nur eine Wirkung. Aber wie kommt das überhaupt? Also wie kann man sich das erklären, dass Pflanzen auf die Psyche wirken und auf Nerven wirken? Wie kommt das zustande?
Ja, die sprechen ja entweder bestimmte Hormone an, Sexualhormone oder Stresshormone, also sogenannte Neurotransmitter, zum Beispiel Serotonin und so weiter. Also da geht es in der Regel darum, da auf diese Stoffwechselsituation im Gehirn zuzugreifen. Also ist die Pflanze blut-hirn-schrankengängig, ist eine spannende Frage zum Beispiel.
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, da solche Botenstoffe, die haben eben eine große Wirkung, nicht? Wenn du die Konzentration dort erhöhen kannst durch einen pflanzlichen Stoff oder erniedrigen kannst, dann hat das eine große Wirkung und eine große Wirksamkeit. Und im Hormonbereich, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist das genauso. Und Serotonin, super Beispiel. Die Depression wurde ja lange Zeit so als Serotonin-Mangelzustand gewertet. Ist ein schönes Bild, ist ja auch immer noch, glaube ich, gültig in der Medizin, aber wir wissen auch alle, dass das nicht die ganze Story ist. Du kannst also auch ja, Leute mit Depressionen, bei denen du dann Serotonin erhöhst, weil ja ein Mangel vorliegt, hat es trotzdem oft nicht die befriedigende Wirkung. Obwohl du eindeutig nachweisen kannst, dass sich im synaptischen Spalt die Serotoninmenge erhöht hat. Ja, so wirken die verschiedenen Pflanzen. Aber lass uns doch einfach mal anfangen. Und zwar bei den Anwendungsgebieten, dass wir einfach ganz klar und einfach erklären, welche Pflanze überhaupt in Frage kommt, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, aus der Praxis. Und am einfachsten, finde ich, ist es bei den Pflanzen, die adaptogen wirken. Also Adaptogene sind ja die Pflanzen, die uns helfen, dass wir uns an widrige Lebensumstände anpassen. Ob körperlich, ob es Kälte, Wärme, Hitze irgendwas ist oder aber seelische Belastungen. Also wir haben irgendeinen Reiz auf den Körper, wir haben eine Belastung auf den Körper. Der Körper passt sich an, das ist ja das Wunderbare. Ich erkläre das immer sehr gern, sehr einfach. Wenn ich viel Gitarre spiele, dann tun mir die Fingerkuppen weh vom Greifen auf den Saiten, insbesondere wenn es Stahlsaiten sind. Und nach einigen Tagen hat sich da eine Hornhaut gebildet und der Körper passt sich an. Ne? Und so ist es natürlich auch im psychischen Bereich. Und die Adaptogene, die fördern diesen Anpassungsprozess. Was fällt dir alles ein? Rhodiola hatte ich schon gesagt. Was fällt dir sonst noch so ein?
Genau, Rhodiola ist natürlich ein wichtiger und der vielleicht der interessanteste auch. Aber ich will noch mal sagen, das ist auch immer ein Thema, was ich natürlich mit dem Patienten anspreche. Es ist eben nicht so, dass man die Lebenssituation mit Medikamenten ändern kann. Also den Arbeitsplatz oder den Partner oder was auch immer. Da geht es ja oft dann auch darum, dass die Patienten gerne etwas einnehmen wollen und damit sich ihr Leben verändern soll. Und das gelingt eben nicht. Also die Psychotherapie kann trotzdem ein ganz wichtiger Baustein sein. Das wollte ich unbedingt nochmal ergänzen. Es wird eben, oder das ist auch ein Grund, wieso es häufig einfach nicht funktioniert. Die Leute nehmen etwas ein und sagen, ich nehme jetzt so einen pflanzlichen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder sonst was ein. Damit ist mein Mann aber immer noch für mich ein großer Stressor zum Beispiel. Also Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer ansprechen muss. Also wir können nicht das Leben verändern, aber das Adaptogen kann den Umgang mit dem Leben verändern. Das ist natürlich wichtig und diese Adaptogene sind spannend. Und da gibt es eine ganze Reihe, aber du bist ja der große Botaniker bei uns. Ja. Du hast da bestimmt eine tolle Liste schon zusammengestellt.
Ja, könnte sein. Ich habe da eine Liste im Kopf, aber das war ein wichtiger Einwand eben von dir. Es ist ganz klar, die Leute fühlen sich natürlich auch irgendwie verscheißert, wenn man sagt, das ist das Mittel gegen Stress, dann sagen die natürlich, hä? Wie soll das denn sein? Ich habe Stress am Arbeitsplatz, ich habe Stress mit meiner Frau, ich habe Stress im Beruf. Und wie soll mir da jetzt so eine Kapsel helfen? Das geht natürlich so nicht. Ne?
Genau, das haben wir auch mit der Schlafförderung. Wenn einer nicht in den Schlaf findet, weil er hier dauernd im Kopf Stress hat und ihn bestimmte Gedanken nicht loslassen, er dafür keine Lösung findet, dann nutzt das schlaffördernde Mittel auch nur ganz bedingt. Ja. Also das ist immer der Punkt, natürlich möglichst auch ein bisschen kausal gerade auf die psychischen Dinge zu schauen. Ja,
ja, absolut wichtig. Ja, und bei es wird viel Werbung gemacht, habe ich jetzt, ich lese bei den Adaptogenen, bei verschiedenen, zum Beispiel eben auch bei Rhodiola lese ich, dass es das Stresshormon Cortisol senkt. Ist ja richtig, nur das ist in dem Sinne kein, das klingt immer so, als wäre Cortisol eben ein Stoff, der Stress macht, ne? Der dir den Stress macht im Kopf. Aber das stimmt nicht. Cortisol ist ja ein Schutzstoff, wird in der Nebenniere gebildet, ist ein Schutzstoff und du kannst eben, wenn Leute viel Stress haben und morgens ganz früh schon aufwachen, kannst du schon, bevor sie irgendwas gegessen haben, eben im Mund, im Speichel, kannst du den Cortisolspiegel bestimmen und der wird durch Rhodiola tatsächlich gesenkt. Das heißt, in der Folge kann man dann sagen, dass du weniger vielleicht von dem Schutzstoff gebildet hast und dass du dadurch weniger Stress hast. Aber das ist eben nur ein Bild, nicht?
Das ist nur ein Bild und das ist ja auch so, der Cortisolspiegel hat ja einen Tagesverlauf, der soll ja morgens am höchsten sein und sich dann abbauen, abends runtergehen, damit man schlafen kann, morgens aber auch hoch sein, damit du überhaupt Lust hast aufzustehen, was zu essen, dich zu bewegen und so weiter. Und wir sehen ja zum Beispiel beim Burnout häufig, dass die morgen schon ein sehr niedriges Cortisol haben und trotzdem kann das Adaptogen sehr spannend sein. Ja. Also das sehen wir wieder, das korreliert nicht immer. Ja. Man muss es manchmal probieren, einfach ob Rhodiola gut tut.
Ja, so Burnout, so habe ich es verstanden, ist eben auch da, in dem Moment, wo die Nebennierenrinde dann gar nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Cortisol. Die ist völlig erschöpft, die Nebennierenrinde, und kann kein Cortisol mehr bilden. Und und deswegen ist es eben gut, einen Stoff einzunehmen und das kann man durch Rhodiola, das haben Studien gezeigt, es führt zu einer Senkung des Cortisolspiegels, ne? Als Folge einer Stressreduktion. Gut, ja, du hast eben meine botanische Liste angesprochen, mir fällt Ashwagandha ein. Ganz, ganz klar, mir fällt Eleutherococcus, der sibirische Ginseng ein. Schisandra fällt mir ein, das Spaltkörbchen. Ich glaube, Maca gehört auch noch mit dazu. Mhm. Ja, Ashwagandha finde ich wirklich spannend. Ich war vor vielen Jahren daran beteiligt, Ashwagandha mit in den Markt zu bringen, als es noch gar nicht so bekannt war, weil ich von Anfang an diese Schlafbeere bezeichnete Pflanze total spannend finde. Ne? Das kommt ja aus dem Sanskrit, glaube ich, und heißt ja Geruch des Pferdes, ist zunächst nicht so ansprechend, finde ich. am besten ist immer, man guckt nach den lateinischen Namen, wir kommen da auch gleich nochmal drauf, weil diese ganzen Trivialnamen häufig doppelt oder dreifach benutzt werden für völlig unterschiedliche Pflanzen. Und jetzt kauft man sich irgendwo was, vielleicht im Internet, und kriegt die völlig falsche Pflanze und macht dann schlechte Erfahrungen. Und Ashwagandha heißt eben auf schlau Vitania somnifera. Und ja, was kann Ashwagandha? Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Ashwagandha gemacht?
Ja, ich finde, es ist eine sehr spannende Pflanze. Die ist ja sehr gut stressreduzierend. Sie ist auch sehr gut angstreduzierend. Also anxiolytisch nennt sich das. Da hat sie einen guten Einfluss drauf. Sie senkt auch das Cortisol. Also wirkt auch dahingehend beruhigend letzten Endes auf die Nebennierenrinde. Mhm. Und ich finde Ashwagandha spannend. Die Frage ist ja immer auch die Dosierung, wie viel ist sinnvoll. Ich glaube, dass man da mit 500 Milligramm gut beraten ist. Das ist häufig das sollten wir vielleicht bei allen Substanzen so ein bisschen auch so eine Milligramm-Orientierung geben. Was ist eine solide Dosierung? Ja? Wie viel ist schlau?
Ja.
Reichen 50 Milligramm, reichen 100? Das ist natürlich auch wieder individuell, das ist so. Aber beim Erwachsenen, dass man so eine Höchstdosierung oder es gibt ja auch viele Pflanzen, die dann auch Nebenwirkungen machen, wenn die Dosierung noch höher geht, ja.
Ja, muss man auf jeden Fall aufpassen.
Ja.
Ja, es ist gut. Ich habe keine Dosierung für alle Pflanzen im Kopf. Deswegen müssen wir nochmal nachliefern. Können wir auch in die Shownotes schreiben oder so, dass wir so ungefähr.
Weil das ist immer die Frage, ja, wie viel soll ich einnehmen? Es wird ja dann, die Leute schauen nur, da steht jetzt drauf, das haben wir auch bei Vitaminen und Mineralstoffen und vielem anderen, da wird dann nur verglichen und dann steht eben so, die Leute lesen, das ist doch auch Ashwagandha, warum kostet das nur die Hälfte?
Ja.
Also so ein bisschen die Orientierung der Dosierung ist sicherlich sinnvoll, ja.
Ja,
und was nimmt man morgens, mittags, abends ein, ist natürlich auch nicht ganz trivial, ne? Man wird sicherlich ein Adaptivum gerne schon morgens nehmen und Schlafmittel schlauerweise erst abends, also dass man sich da auch ein bisschen bewegt, ne? So wie das mit den chemischen Substanzen ja auch der Fall ist.
Ja.
Es ist teilweise eine Katastrophe, wenn du einen Roborans, auf den Kaffee werden wir noch zu sprechen kommen, wenn man den eben spät abends nimmt, ist das vielleicht nicht mehr so schlau, aber der morgendliche Espresso kann sehr schlau sein, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, was auf jeden Fall Sinn macht, ist immer, wenn bei den Extrakten eine Standardisierung angegeben ist.
Genau.
Es ist so, es ist ja nicht nur ein Stoff, nicht? Man denkt ja häufig, dass wenn da steht standardisiert auf einen bestimmten Stoff, dass das der einzige Wirkstoff ist. Das ist natürlich nicht so. Das ist immer eine Kombination von verschiedenen Stoffen, aber es ist eben ein Qualitätskriterium.
Ja.
Wenn man sagt, die Firmen suchen sich dann einen Leitparameter raus und der muss eben immer stimmen. Auf den wird abgestimmt, weil je nach Ernte kann eben der Gehalt an Inhaltsstoffen sehr schwanken. Man kennt das ja auch aus dem Wein. Der Wein schmeckt jedes Jahr anders. Und deswegen ist das immer gut. Also in dem Fall bei Ashwagandha sollte man auf die Vitanoloide standardisiert haben. Da gibt es einige gute Extrakte. Ja, dann, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, glaube ich, dass das auch die Gedächtnisleistung verbessert. Ashwagandha, kognitive Fähigkeiten, geistige Wachheit, Aufmerksamkeit wird erhöht. Okay, das sind so, Eleutherococcus hatte ich eben gesagt, das ist auch der sibirische Ginseng, wobei auch hier dieser deutsche Name, der ist echt gefährlich, ne? Ich habe jetzt im Kopf alleine drei verschiedene Ginsengarten und man denkt bei Ginseng eigentlich ja immer an diesen asiatischen Ginseng. Und man muss da sehr, sehr aufpassen. Es gibt auch noch den brasilianischen Ginseng, das ist ein Potenzmittel. Das ist eine ganz andere Pflanze. Und eben der sibirische Ginseng, der Eleutherococcus, und ist eindeutig ein Adaptogen. Ja, gut. Dann hatten wir gesagt, das sind die Adaptogene. Wir wollen nach Indikationen vorgehen. Wenn ich jetzt Schlafprobleme habe, wenn ich mich beruhigen will, dann, um meine botanische Liste hier zu machen, fallen einem natürlich sofort die üblichen Verdächtigen ein, über die wir jetzt auch gar nicht tiefer reden müssen. Baldrian, Hopfen, Lavendel, Passionsblume und was weniger bekannt ist, was ich auch sehr interessant finde, ist der kanadische Schlafmohn. Da steckt es ja schon drin. Gibt es inzwischen, glaube ich, auch einige Präparate, auch in Kombinationen. Schlafberuhigung, habe ich noch irgendwas vergessen? Fällt dir noch was ein?
Ja gut, Baldrian hattest du gesagt, glaube ich.
Baldrian habe ich gesagt, genau.
Es geht ja beim Schlaf oft um Melatonin, es geht um die Gamma-Aminobuttersäure, auf die man Einfluss nehmen will. Baldrian greift ja auf GABA-Rezeptoren zum Beispiel zu. Also die sind ja entspannend, psychisch entspannend und auch körperlich, also regeln auch an der glatten und an der quergestreiften Muskulatur die Spannung runter. Und das ist natürlich spannend, das dann zu machen. Bei Baldrian hab ich zum Beispiel so die Erfahrung, dass man so 12 Milligramm am Tag empfiehlt.
Okay, gibt es auch völlig unterschiedliche Extrakte.
Ja, ne? Genau.
Ja. Okay, dann, wenn man jetzt das Gegenteil erreichen will, viele Leute sagen ja auch, ich bin immer so müde, ich bin immer so erschöpft, dann, das haben wir in einer anderen Folge schon gesagt, sollte man natürlich immer mal auf die B-Vitamine gucken. Das ist ein häufiger Grund. Leute fühlen sich deutlich besser, wenn sie da gut versorgt sind zu einem Mittel, was alle B-Vitamine abdeckt.
Eisen spielt eine große Rolle natürlich.
Eisen spielt eine Rolle. Dann gibt es ganz klar, das kennen wir alle, der tägliche Kaffee ist ja für viele schon zur Gewohnheit geworden. Es gibt jede Menge Leute, die gar nicht aus dem Bett kommen, wenn sie nicht morgens schon einen Kaffee trinken. Also Koffein und ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt weitere koffeinhaltige Pflanzen wie Guarana.
Mate-Tee zum Beispiel auch.
Mate-Tee.
Die Cola-Pflanze natürlich.
Cola-Pflanze. Ja, also man muss natürlich immer wissen, das sind alles Stimulantien, das sind keine Adaptogene. Und der Unterschied ist dabei, dass du immer dafür bezahlen musst. Wenn du also Stimulantien zu dir nimmst, dann musst du danach dich auch wieder ausruhen. Während die Adaptogene ja dazu führen, die stimulieren dich nicht, sondern die führen eben dazu, dass du dich darauf einstellst, dass du dich umbaust. Und das ist in dem Fall nicht so. Ja, wenn wir über Energie reden, müssen wir auch über das Thema Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Das ist ein großes Thema für viele Leute. Höhere Konzentration. Und da fällt mir immer sofort ein, wenn das Thema Brahmi. Ja, Brahmi ist Bacopa Muniri, das kleine Fettblatt. Und das wird ja auch bezeichnet als ayurvedische Gedächtnispflanze. Das gibt es auch häufig standardisiert. Das sind die Saponine, die da drin sein sollten. Bakosid A und Bakosid B. Wenn sowas auf der Packung einer draufsteht, dann ist das schon mal eine gute Sache. Da sollte man gucken. Und eignet sich auch zur Prävention und Behandlung von Demenzerkrankungen.
Ah, okay.
Brahmi.
Und, also mit Brahmi habe ich überhaupt keine Erfahrung.
Ja, gut. Also insgesamt erhöht es die Aufmerksamkeit, erhöht die Lernfähigkeit. Brahmi ist ja der Gott der Schöpfung, enthält auch noch Bitterstoffe, die jetzt im Moment schon wieder sehr modern sind. Und interessanterweise ist es von der Pflanzenfamilie gehört es zu den Wegerichgewächsen, also mit unserem Spitzwegerich, den du früher so auf jedem Feldweg gefunden hast, oder auch die Flohsamen, das sind auch Wegerichgewächse. Damit ist es verwandt, aber man muss sehr aufpassen, also Brahmi wird auch manchmal gebraucht für den indischen Wassernabel, Centella asiatica. Und das ist ein Doldenblütler, also Doldenblütler wie Kümmel oder Fenchel und wird auch als Gutu Kola bezeichnet. Das Tigergras kommt auch aus der Ayurveda, aus der traditionellen chinesischen Medizin, ist auch Nerven- und Gedächtnisstärkung, ist aber eher bekannt auch der indische Wassernabel für seine Wundheilungseigenschaften. Das fördert die Wundheilung. Also da muss man aufpassen. Ne? Also deswegen immer nach dem lateinischen Namen, auch wenn man den kompliziert findet, aber dieser lateinische Name, vorne ist ja immer die Gattung, hinten ist die Art und beides muss dann eben stimmen. Ja, also wichtiges Thema. Was haben wir noch? Was haben wir? Ja, wir waren bei Energie, kognitiver Leistungsfähigkeit. Brahmi kommt in Gange. Kommt dann das Thema Angst. Angst. Wenn jemand Angstzustände hat, Angstprobleme hat und so, was würde dir da einfallen an Pflanzen?
Ja, Safran haben wir noch nicht erwähnt. Der ist ja auch angstlösend, ist ja insgesamt eine sehr spannende Pflanze.
Ja.
Wird ja eigentlich in Persien, kommt ja aus Persien, aber meines Wissens die Franzosen bauen mittlerweile auch Safran an.
Spanien auch. Die Spanier machen das.
Vermarkten das, ja. Und Safran ist natürlich über diesen Safranalwirkstoff auch ein sehr gutes Antidepressivum.
Ja.
Und hat halt einen guten Zugriff auch auf eben Angstsymptome, ja.
Ja.
Bei Safran muss man wissen, wenn man den kompletten Auszug nimmt, das im Safran ist, dieses sogenannte Crocin, das ist ein Wirkstoff des Safrans.
Mhm.
Das ist ein Immunbooster, der die Leukozytenaktivität stark hochregelt und auch die Antikörperaktivität. Deswegen sollte man Safran in höherer Dosierung nicht geben, wenn die Patienten starke Autoimmunerkrankungen haben, zum Beispiel Multiple Sklerose oder schwere Rheumaformen, die sollten kein Safran einnehmen.
Ja, sehr gut. Safran habe ich, als die ersten Extrakte so auf den Markt kamen, ehrlich gesagt unterschätzt. Das habe ich immer ganz klar so beim Thema Gewürz eingeordnet. Es war aber auch ein Vorurteil, denn Kurkuma ist ja ein ganz starkes anti-entzündlich wirkendes Mittel und ist auch ein Gewürz, ne, aus dem Curry. Also ja. Von daher, aber inzwischen... Also
ich kenne beim Safran tatsächlich Studien, wo man das verglichen hat mit... Also es ist eine amerikanische Studie mit Prozac, das ist dort das gängigste oder am häufigsten verschriebene Antidepressivum, also ein klassisches SSRI. Mhm. Und das hat genauso gut abgeschnitten wie dieses Prozac, also da gab es keinen Unterschied.
Ja, ja.
Das sehr beeindruckend, ja.
Also auf jeden Fall eine gute Kombination zum Safran ist auch die Zitronenmelisse. Die ja. wird immer so als... Ja, aromatisches Teekraut, ja, geschätzt, aber da gibt es Varietäten, die extra gezüchtet sind, die auch spezielle Inhaltsstoffe haben und das ist ein wunderbarer Kombinationspartner auch mit Safran.
Genau, weil die Zitronenmelisse auch Angst reduziert und schlaffördernd wirkt.
Ja.
Und die ergänzen sich sehr schön dann, ja.
Ja, was denn mit unserem Johanniskraut? Da gibt es ja auch Studien, Vergleichsstudien mit Prozac, wie du eben sagtest. Ist das vollkommen aus der Mode oder taugt Nein. das nichts mehr?
Johanniskraut ist, glaube ich, nach wie vor eine spannende Pflanze.
Mhm.
Auf jeden Fall. Und gibt es ja auch standardisierte Präparate, die auch als nicht nur als Nahrungsergänzungsmittel, sondern richtig als Arzneimittel zugelassen sind. Und Johanniskraut ist das gut belegt, dass das eben gut antidepressiv wirkt und auf verschiedene Rezeptoren zugreift, auf Serotonin, auf Noradrenalin, auf GABA, auf Dopamin und so weiter. Ist sehr gut untersucht, ja. Auch der Glutamatrezeptor wird beeinflusst von Johanniskraut. Es ist vielleicht eins der stärksten untersuchten Pflanzen. Ja. Die gibt es halt schon so lange und die neuen Sachen sind etwas moderner und mehr gefragt jetzt. Ein Ashwagandha oder eben auch das Safran, da sind die Daten nicht so alt, sage ich mal. Aber ich finde Johanniskraut nach wie vor eine spannende Substanz mit 300 bis 900 Milligramm am Tag. Also man kann bis zu 900 Milligramm gehen, finde ich eine sehr spannende Substanz. Ja.
Ja.
Muss man probieren, ja.
Ja, ja, das ist sowieso der Tipp, ne? Ich wollte dich jetzt so zum Schluss unserer heutigen Ausgabe einfach mal zwingen. Ich weiß, dass du das ungern machst, dass wir jeder bei einfach nur eine einzige Pflanze nennen, die wir sozusagen unsere Lieblingspflanze bei der jeweiligen Indikation, wobei uns beiden klar ist, dass das eigentlich Quatsch ist. Man muss es ausprobieren, aber einfach so als Zusammenfassung, wenn jemand uns die ganze Zeit jetzt vorspult und nur das Ende hört, damit er noch ein bisschen was mitkriegt. Ja, ich fange einfach mal an. Adaptogen, was würdest du da sagen?
Würde ich nach wie vor Rhodiola sehen,
ganz vorne. Ich auch. Ich sehe auch, finde auch Rhodiola hier ganz weit vorne. Schlaf, Beruhigung.
Würde ich vielleicht die Melisse mit vorne sehen.
Ja.
Aber da wird mir es am schwierigsten fallen. Die Männer nehmen ja gerne Hopfen zu sich auch einfach, indem sie ein Flasch Bier trinken.
Ja, was vielleicht gar nicht so dumm ist. Ja. Man weiß ja, dass das auf jeden Fall auch eine Wirkung hat.
Eine Kombi, da sehe ich schnell eine Kombi eben, ja. Wenn ich da eins rausgreifen sollte,
ja.
Baldrian,
Hopfen. Sehe ich auch so, wobei insgesamt bin ich eben sehr beim kanadischen Schlafmohn, den finde ich, der Escholzia, finde ich sehr, sehr spannend. Thema Energie.
Da würde ich ganz klar zu Ginseng greifen.
Ja, bin ich bei dir. Alles andere irgendwie, es wirkt nur kurzfristig und Stimulantien halte ich auch nichts von. Ja, wir haben uns vorhin noch unterhalten, als das Mikro noch nicht an war, über das Thema Ginseng, der asiatische Ginseng, also Panax Ginseng, das ist ja der, auf den es ankommt, was da wohl das Beste ist. Es gibt ja den chinesischen, es gibt den koreanischen und du hattest ja immer gelesen, der koreanische hätte die beste Qualität.
Ja.
Ja, ich kann noch dazu beitragen, dass ich mal gelesen habe, dass das meiste, was hier verkauft wird, hat alles keine Qualität, weil wir nicht bereit sind, die hohen Preise zu bezahlen. Dass die Asiaten das also deutlich mehr schätzen in Ginseng und deswegen die Top-Qualitäten sowieso für sich behalten.
Kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch mit vielen Weinen so, dass die ein guter Wein aus Mallorca, der kommt auch ein Deutscher gar nicht dran.
Ja.
Da kaufen die es gar nicht. Ja, das ist, glaube ich, mit vielen Sachen so. Dass wir denken, wir hätten da überall Zugriff, das glaube ich auch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Dabei sind wir Deutschen noch ganz bekannt dafür, dass wir ganz viel Geld ausgeben für gute Qualität. Ne?
Das stimmt. Nur die Deutschen haben nicht mehr ganz so viel Geld.
Nee.
Vielleicht liegt es auch daran.
Sollte jetzt ein Scherz sein. Da wird doch immer noch gespart überall. Ja. Muss möglichst billig sein. Ja, das war das Thema Energie. Dann Angst. Was ist da dein Favorite?
Mir ist gerade was anderes durch den Kopf geschossen. Eine Safran-Studie, die ich gelesen habe im Zusammenhang Ritalin, das haben wir ja nicht angesprochen, bei ADHS. Und mit Safran kenne ich auch eine Studie, die man verglichen hat mit Ritalin. Und das gab auch spannenderweise die gleichen Ergebnisse. Also man hat genauso wie mit Ritalin die gleichen Ergebnisse erzielen können bei ADHS. Ja.
Ja.
Das ist also, der Serotonin-Rezeptor spielt eben auch bei ADHS scheinbar eine ganz große Rolle.
Mhm.
Ja. Und Serotonin, da sind wir ja auch in dem Thema Angst mit drin. Also wahrscheinlich ist da Safran auch spannend. Ja,
ja. Ja. Und was siehst du da? Also was würdest du beim Thema Angst jetzt sagen? Safran, ne? Eindeutig.
Ja.
Würde ich
Safran sehen.
Da würde ich ausweichen, einfach Zitronenmelisse, Safran-Kombi. Finde ich einfach sehr, sehr, sehr interessant. Depression.
Ja,
du nickst.
Ich nicke.
Du nickst und überlegst.
Da habe ich als erstes keine Pflanze im Kopf, sondern NADH wäre da bei mir ganz vorne dran.
Ja.
Spannenderweise, ja.
Aha.
Aber okay. Es gibt natürlich von den Pflanzen, würde ich wahrscheinlich am ehesten ans Johanniskraut denken.
Ja, da bin ich bei dir, aber dicht gefolgt inzwischen vom Safran. Aber den Safran hatten wir eben ja schon beim Thema Angst. Kommt eben auch drauf an, auf den Patienten. Ich habe so ein bisschen Angst vor Demenz. Was fällt dir, welche Pflanze fällt dir da rein ein?
Da fällt mir der griechische Bergtee ein, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Die haben ja ein paar Studien gemacht mit dem griechischen Bergtee. Der ist von den Pflanzen eine der spannenden, gibt es aber auch natürlich einige mehr.
Sideritis, genau.
Genau, Sideritis. Also das glaube ich, den würde ich da mit vorne sehen, auf jeden Fall.
Ja. Ich finde hier also als Tipp unbedingt in Kapselform einen Extrakt nehmen. Hast du dir mal so einen griechischen Bergtee auf, den gibt es ja jetzt überall im Teeladen, hast du den mal aufgebrüht?
Nein, der ist wahrscheinlich mega bitter.
Nee, der schmeckt gut. Den kannst du gut genießen. Das ist also auch eine schöne Sache. Aber es ist wahnsinnig sperrig, weil ich weiß nicht warum, aber er wird meistens dann noch mit den Zweigen, mit den Sprossen verkauft. Und die sind knallhart. Und das Erste ist, wenn du so Papierfilter nimmst, die pieksen dir den Papierfilter durch. Und du kriegst da auch, wenn du das kaufst, wenn du 100 Gramm oder so kaufst, kriegst du eine riesen Tüte voll, weil da nichts wiegt.
Okay.
Und das kriegst du dann alles gar nicht reingestopft in einen Teebeutel. Und muss man sich irgendwas einfallen lassen.
Da sind wir wieder bei der Standardisierung, ja.
Ja.
Das ist mit dem Tee immer schwierig.
Also ich fand ihn unheimlich sperrig, aber schmeckt wirklich nicht schlecht. Ja. Nee, ja, und ansonsten so, wenn ich sage, ich will mich stärker, besser konzentrieren, kognitive Leistungsfähigkeit, hast du da vielleicht Ashwagandha?
Würde ich auch Ashwagandha, glaube ich, am ehesten sehen, ja.
Ja. Sehe ich auch so. Mensch, da sind wir uns ja komplett einig.
Ja, nahezu.
Wie fast immer. Mensch, klasse. War toll, dass du mal wieder bei mir warst, Karl. Schöne Folge. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen sortieren können. Uns fallen natürlich auch mal tausend Sachen ein, deswegen uns zu beschränken auf eine Pflanze ist immer schwer für uns. Aber
das stimmt.
Herzlichen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, auf das Experiment. Und ja, bis bald, würde ich sagen.
Ich danke dir. Gute Zeit,
ja, Andreas. Bis dann. Ciao. Ciao.